Stimmungsschwankungen von Jiha zu Auweia, Reizbarkeit, Nervosität. Was aber auch passieren kann, ist, dieser Stresszustand kann Angstzustände hervorrufen. Dieses unkontrollierte Blutzucker rauf und runter kann das Risiko für, Achtung, Depression erhöhen.
Da geht noch was. Der Gesundheitspodcast mit Anastasia Tsamponidis.
Hallo Kalimera und herzlich willkommen in meinem Podcast Da geht noch was. Hallo Felix.
Hallo Anastasia. Heute kein Trinkspruch zur Begrüßung?
Nö, wir können heute auch Prost sagen.
Jammers.
Oder wie sagt man in Hessen?
Also hier in Hessen kann ich dir sagen, da wird nicht groß rumgeprostet, da wird einfach getrunken.
Okay.
Das gute Stöffsche.
Wir reden aber heute nicht übers Trinken, sondern übers Essen und zwar übers emotionale Essen.
Mm.
Meine Frage an dieser Stelle, es wird mit Sicherheit lang her sein, aber Felix, Butter bei die Fische, hattest du schon mal Liebeskummer?
Na klar, hat doch jeder schon mal gehabt, oder?
Ja, definitiv. Jetzt sind alle Frauen total gespannt und neugierig. Was sind die Maßnahmen eines Mannes? Was macht ein Mann, wenn er Liebeskummer hat? Lass es uns wissen. Führe uns ein in die Geheimnisse der Männerwelt, die wir bis heute nicht verstanden haben.
Also ich kann es dir im Detail gar nicht mehr so sagen, aber ich erinnere mich tatsächlich an eine Sache. Ich weiß, worauf du wahrscheinlich hinaus willst. Bei mir war es tatsächlich so, dass ich aufgrund von Liebeskummer fast gar nichts mehr gegessen habe und innerhalb von einigen Tagen ein paar Kilo verloren habe. Also ich hatte gar nicht so dieses emotionale Frustessen,
ja,
was man vielleicht hat, sondern bei mir war es eher umgedreht, dass ich so aufgewühlt oder so lost war.
Traurig, ja,
dass ich nichts gegessen habe. Und ich weiß, ich hab krass abgenommen.
Das kenne ich auch, das hatte ich auch schon mal. Also als es richtig schlimm war, ne? Mhm. Nicht nur so, ich bin verknallt oder ich finde den sexy und der will mich nicht, ne? Dann wird es wahrscheinlich eher das emotionale Frustessen sein, aber so bei ganz, ganz dollen Gefühlen, dann, das kenne ich auch, das hatte ich auch schon mal. Aber so Aktivitäten meine ich jetzt. Also ich habe da so im Bild, dass dann die Männer sich zusammenraufen und erstmal saufen gehen.
Du weißt ja, ich trinke gar keinen Alkohol. Und deswegen ist bei mir natürlich...
Auch früher nicht, als du jung warst?
Nee, noch nie. Deswegen, also das ist bei mir nicht so ein Thema gewesen. Ich kann es dir gar nicht so im Detail sagen, was ich aktivitätenmäßig gemacht habe. Ich glaube, ich habe mich in die Arbeit vergraben und so ein bisschen vor mich hingeschmollt. Aber... Es ist nicht so, dass wir so Rudel, also ich habe keine Rudelbildung gehabt und mit meinem Kumpel ist jetzt zusammengesessen und Pläne geschmiedet, wie wir die Situation lösen können.
Ja, du bist eben einfach charakterlich auch gefestigt, wesentlich gefestigter.
Na klar.
So sieht es aus.
Natürlich.
Was wir Frauen machen, das wurde in einem sehr berühmten Film festgehalten. Und zwar folgende Szene: Bridget Jones sitzt vorm Fernseher, schaut einen wahnsinnig schnulzigen Liebesfilm, heult Rotz und Wasser und hält einen Rieseneimer Eiscreme in der Hand. Kennst du diese Szene noch?
Ja, selbstverständlich.
Denn wir erinnern uns, es läuft nicht so rund mit Mr. Darcy.
Schokolade zum Frühstück, oder? Wie hieß der Film?
Genau, das war der deutsche Untertitel. Und das Interessante ist ja an dieser Szene und an uns Frauen, ich bin mir ganz sicher, dass wir das alle kennen, in dem Moment verhält sich Bridget ja genau kontraproduktiv. Denn sie ist ja gerade frustriert, weil sie sich als Single über 30 für fett und unattraktiv hält. Und die Frage ist doch hier, die logische Frage wäre doch hier von einem Mann wahrscheinlich, wieso macht sie denn genau das, was es noch schlimmer macht?
Genau, genau. Es ist eine Spirale.
Es ist ein Teufelskreis. Und dieses Phänomen, das kann man ganz einfach als emotionales Essen bezeichnen. Also Nahrungsaufnahme nicht, weil man Hunger hat und weil der Körper Energie braucht, sondern aus einem emotionalen Zustand heraus. Wir haben Liebeskummer schon genannt. Es gibt noch weitere negative Gefühle, aus denen man heraus dann einfach zum Essen greift, obwohl man gar keinen Hunger hat. Man fühlt sich einsam, man hat Stress, privat oder beruflich, emotional oder auch physisch. Man schämt sich, weil, warum auch immer, vielleicht weil man übergewichtig ist oder weil man sich hässlich empfindet. Ja, niemand ist ja hässlich, das ist ja nur ein Gefühl. Also auch Bodyshaming, man fühlt sich ungeliebt und ist so generell total unruhig. Also alles Gefühle kann man, glaube ich, zusammenfassen aus dem Mangel heraus. Davon ist ja nichts positiv.
Mhm.
Wusstest du aber auch, dass man aus positiven Gefühlen heraus emotional essen kann?
Naja, also ich sag mal, der größte Treiber ist wahrscheinlich, dass es einfach gut schmeckt, oder?
Ja. Genau, die Freude am Genuss, das ist ja auch ein Gefühl.
Na, ne? Klar.
Unsere Sinne, das Schmecken und Riechen, das ist ja ein einziger Genuss, ja, eine Explosion, unser Geschmacksknöspchen. Und dann kommt eben auch so ein Aspekt der, ich will dazugehören, also Socializing, ja. Wir sind eine Gemeinschaft, wir gehören zusammen, Geselligkeit, wir essen zusammen, wir freuen uns. Und dann gibt es noch einen Aspekt, Belohnung. Ich habe was geschafft und jetzt belohne ich mich. Also es gibt nicht nur negative Gefühle, aus denen man emotional essen kann. Und ich würde auch generell gar nicht mal den Akt des emotionalen Essens verurteilen, sondern es geht wie immer um das Maß, also die Dosis quasi und wie oft es aus positiven und wie oft es aus negativen Gefühlen herauskommt. Ja, die sich jetzt wiedererkennen, was tun? Ich möchte an dieser Stelle schon mal dazu sagen, Felix, das ist eigentlich so ein Schlüsselmoment, ja. Alles, was sich um Ernährungsumstellung dreht, da kommt einfach der Aspekt des emotionalen Essens immer mit rein. Deswegen ist das so ein weites Feld, dass ich mindestens noch eine Folge machen möchte irgendwann, wenn nicht sogar drei. Aber heute werde ich einfach mal auf die Basis zurückkommen, wie ich aus diesem Teufelskreis rausgekommen bin. Und dann möchte ich das gern sacken lassen und allen Zuhörerinnen und auch dir eine Hausaufgabe mitgeben. Okay?
Los geht's.
Vorab die Info, ich habe es gerade schon erwähnt, ich war emotionale Esserin und fatalerweise bei jedem Gefühl. Also jedes Negative, was ich gerade genannt habe, und jedes Positive. Und dann eben nicht die Tüte Chips, die gab es auch mal, aber im Grunde war es bei mir nur die eine Droge, Zucker. Und mein Weg aus diesem Teufelskreis war tatsächlich die Umstellung zu einer zuckerfreien Ernährung, ohne dass ich es im Jahre 2006 ahnte. Ich wollte ja nur diese Heißhungerattacken loswerden. Das wurde ich auch sehr schnell. Was dann passierte über die Zeit, das konnte ich natürlich nicht kommen sehen, weil es ja keine verrückte kleine Griechin gab, die mir das vorab erzählt hätte. Mhm. Zuckerfrei macht tatsächlich emotional stabiler. Nicht von heute auf morgen, das wäre zu viel verlangt, aber es passiert. Das kann jeder, glaube ich, früher oder später beobachten. Und das ist ein wahnsinnig schönes Gefühl. Auch einer der Gründe, warum ich nie wieder zu diesem weißen Gift greifen würde. Also die starken Blutzuckerschwankungen, ja, bei Zuckerkonsum führen zu einem Stresszustand. Das können wir einfach so festhalten. Der Körper ist gestresst von diesem weißen Pulver. Und das überträgt sich auf unser Gemüt. Mhm. Wir erinnern uns an die Theorie, Körper, Seele, Geist ist eine Einheit. Seele können wir auch gerne mit dem Wort Emotionen austauschen. Wenn unser Körper gestresst ist oder auch permanent gestresst ist, überträgt sich das auf unsere Psyche und Emotionen. Kennst du das denn vielleicht auch von deinen Kindern? Die sind ja jetzt noch relativ klein, aber kriegen ja draußen in der bösen Welt durchaus auch Industriezucker, ne?
Ja klar, und ich meine, da ist natürlich alles irgendwie eine Emotion in die eine oder in die andere Richtung. Und ich kann dir sagen, wenn die mal ein Eis essen oder ein Stück Schokolade oder ein Bonbon oder ein Lutscher, das ist natürlich für die eine Emotion der puren Freude.
Ja, und diese starken Blutzuckerschwankungen, die können sich eben auch auf unser Gemüt auswirken. Mhm. Das liegt einfach daran, dass unser Gehirn ist ja wahnsinnig sensibel. Ich würde mal sagen, ein bisschen oversensitive, aber es ist nun mal so, wie es ist. Es reagiert sehr empfindlich auf Veränderungen unseres Glukosespiegels im Körper. Egal, ob es jetzt extrem hoch ist oder extrem niedrig, unser Gehirn ist da sehr penibel und kriegt das immer mit. Und aufgrund des kurzen Hochs, ja, kommt es dann auch sehr schnell zu dieser Abhängigkeit des Gehirns, weil das Gehirn gewöhnt sich sehr schnell an eine Dosis. Das heißt, um wieder dieses selbe Hoch zu erreichen, braucht es mehr. Das wissen alle, die starke Drogen zu sich nehmen, stärkere wie Heroin oder Kokain. Ich hoffe, es ist keiner dabei, der jetzt zuhört, aber so ist es ja. Es geht ja nur am Anfang um diese Euphoriephase und dieses Wow, alles ist total happy. Danach geht es ja im Grunde nur noch darum, dass du dich okay fühlst. Von dieser Euphorie und Happiness ist ja im späteren Verlauf der Abhängigkeit gar nicht mehr die Rede. Mhm. Und so ähnlich ist es tatsächlich auch beim Zucker. Du kannst ja nicht ins Unermessliche, ne? Und deswegen ging es mir ja mit 37 auch so schlecht, weil ich eigentlich immer mehr Zucker brauchte, um mal ein Hoch zu haben. Ach, 18 Jahre ist das jetzt her.
Du warst richtig druff.
Ich war sowas von drauf, ich sag's dir. So, die emotionalen Auswirkungen von zu viel Zucker in unserem System. Also Stimmungsschwankungen von Jiha zu Auweia. Reizbarkeit, Nervosität, das wirst du auch bei den kleinen Kindern schon bemerken, ne? Was aber auch passieren kann, ist, dieser Stresszustand kann Angstzustände hervorrufen. Dann dieses unkontrollierte Blutzucker rauf und runter kann das Risiko für, Achtung, Depression erhöhen. Es wäre wirklich völlig unseriös zu behaupten, dass eine zuckerfreie Ernährung Depressionen heilen könnte. Wir reden ja hier schließlich pathologisch, ne? Es ist ja eine handfeste Krankheit. Aber was man nicht vergessen darf, es gibt ja unterschiedliche Ebenen von Depressionen. Leichte, mittlere und eine schwere Depression. Bei der schweren sage ich ganz klar, da wird die Ernährung keine großen Auswirkungen haben. Es wäre gut, wenn man sich nebenbei noch zuckerfrei ernährt. Aber ich glaube, dann hat man andere Probleme, nämlich überhaupt erstmal aus dem Bett zu kommen. Da sollte man sich dringend Hilfe suchen. Aber bei diesen depressiven Verstimmungen, die durch äußere Umstände auch ausgelöst werden, zum Beispiel Liebeskummer oder Job verloren oder es ist irgendwie ein Familienangehöriger gestorben. Das sind also so phasenweise Depri-Verstimmungen, da wäre es wahnsinnig hilfreich, sich zuckerfrei zu ernähren, weil es hilft, dich nicht ganz so verzweifeln zu lassen. Macht es Sinn?
Macht alles Sinn, wie immer, wenn du...
Wenn ich rede.
Genau.
Ich werde arm, ne? Ich muss dir ja vor jeder Folge immer einen Fuffi in die Hand drücken, damit du zu allem Ja und Amen sagst.
Ja.
Aber es funktioniert. Du kriegst
läuft gut,
Geld.
Oder?
Ja, es läuft gut. Das sind 200 Euro im Monat für dich.
Immerhin.
Außerdem emotionale Auswirkungen, letzter Punkt, Konzentrationsstörungen und Gedächtnisprobleme. Ja, es ist nicht Alzheimer in unseren jungen Jahren, es ist der Zucker. Wenn man jetzt in so einer Phase steckt, sagen wir mal, wir sind Bridget Jones, haben Liebeskummer, fühlen uns dick, hässlich, was wir natürlich nicht sind. Wir sind liebenswert, wir sind schön, aber im Moment sehen wir es nicht. Dann könnten wir auf zwei Stoffe in unserem Körper achten und da vielleicht auch ein bisschen schrauben, weil das hilft bei Depri-Verstimmung. Das wäre einmal Magnesium und einmal Kalium. Weißt du, ob bei dir da alles im grünen Bereich ist?
Also ich habe zumindest keine Mangelerscheinungen, die darauf schließen lassen. Aber wenn du mich fragst, ob ich es mal testen lassen habe, nein, habe ich nicht.
Dann wirst du das. Das ist ja eh deine Hausaufgabe von der letzten Folge. Wir erinnern uns, als wir über Vitamine gesprochen haben.
Mhm.
Du kannst es tatsächlich selber feststellen, indem du bemerkst, dass du vielleicht öfter Kopfschmerzen hast, wenn du sie sonst nicht hast, wenn du öfter müde und schlapp bist oder vielleicht nach dem Sport auch Muskelkrämpfe hast und generell eine schlechtere Verdauung. Das könnten so Anzeichen sein, dass diese beiden Stoffe nicht ausreichend vorhanden sind. Nochmal Magnesium und Kalium. Klar kann man Nahrungsergänzungsmittel nehmen. Auch da finde ich es wie immer wichtig zu wissen, was denn gerade für ein Level im Körper vorhanden ist und dann auch immer einen Ratschlag bekommen und nicht einfach so drauf los einnehmen. Aber was man einfach drauf los machen kann, ist Essen. Und hier kommt die beste Quelle für Magnesium, Algen. Och, ich denke so gerne an unsere Algenfolge zurück. Ich weiß gar nicht warum. Wahrscheinlich, weil ich Chlorella und Spirulina so in mein Herz gefasst habe. Und ich nehme sie auch gerade ein in Form von Kapseln. Nur mal so ganz nebenbei.
Mhm.
Außerdem, Magnesium ist auch in Amaranth vorhanden. Cashewkerne, Grünkern, Haferflocken, Kakaopulver packen wir jeden Morgen in unseren Kaffee. Kohlrabi, Kürbiskerne, Sesam, Sojabohnen, Sonnenblumenkerne, Spinat, Vollkornreis, Leinsamen und Mandeln. Ich sag's dir, 2/3 davon habe ich fast täglich drauf. Kalium in getrockneten Aprikosen. Esse ich ja, also im Sommer habe ich keinen Bock auf getrocknetes Obst, das esse ich dann im Winter und da dann auch als Eisenquelle, ja, es ist nämlich Top-Eisenquelle, es ist nicht Spinat, ich meine Spinat ist nach wie vor in der Top 10 der pflanzlichen Eisenquellen, ja, es ist ja jetzt nicht ohne Eisen, aber es ist nicht die Nummer 1, es sind tatsächlich Pfifferlinge und getrocknete Aprikosen, so by the way an dieser Stelle und getrocknete Aprikosen sind auch gut für Kalium und bitte immer bio und ungeschwefelt. Ungeschwefelt heißt, dass sie total hässlich sind, braun und schrumpelig, aber die haben die innere Schönheit. Und darauf legen wir großen Wert, Felix.
Mhm.
Don't judge the book by its cover.
Okay.
Außerdem, Hülsenfrüchte, gut, da ist auch viel Kalium drin. Tomatenmark, Datteln, Pistazien, Kartoffeln, grünes Gemüse wie Mangold oder Brokkoli, Bananen, Fenchel, Vollkornbrot. Also da ist man auf jeden Fall auf der sicheren Seite und davon kann man ja essen, so viel man will. Mhm. Dann stell dir mal vor, Felix, wir treffen uns am Nachmittag, essen einen zuckerfreien Schoko-Bananenkuchen, was uns ja schon glücklich macht, und trinken uns dabei noch glücklich. Wer hätte das gedacht?
Sehr viel mehr geht dann auch eigentlich nicht.
Es geht nicht mehr. Und das ist die Empfehlung einer ausgebildeten Kräuterhexe, griechischer Bergtee. Als Phytotherapeutin muss ich immer die Empfehlung dazu geben, 3 Tassen Kräutertee am Tag, sonst bringt es nichts. Sonst ist es einfach nur nettes Zusammensitzen und eine Tasse Tee trinken.
Ist das generell bei Tee so oder nur bei diesem Kräutertee?
Naja, wenn du eine Heilwirkung haben willst, du kannst natürlich Tee trinken, wie du lustig bist, so selten, wie du lustig bist. Aber wenn du als Phytotherapie einen Effekt erzielen möchtest, solltest du 3 Tassen pro Tag, es sei denn, es gibt ein Kraut, das du weniger trinken solltest, das wird dir dann die entsprechende Kräuterhexe dazu sagen. Aber bei den meisten ist es tatsächlich so, mindestens 3 Tassen pro Tag, sonst wirkt es halt nicht. Und ich empfehle auch lauwarm, ja, auch im Sommer. Im Winter kann es gerne auch heiß sein, aber bitte nicht kalt. So, also griechischer Bergtee trinke ich ja sowieso jeden Morgen. Wenn du den regelmäßig trinkst, dann scheint, also im Grunde wird dir da die griechische Sonne in den Körper geballert und dann kommt der positive Effekt, sie scheint dir dann aus allen Löchern wieder heraus. Die Menschen in deinem Umfeld werden sich so freuen und denken so, kommt Felix die Sonne.
Mega.
Dann gibt es noch ein Kraut, das kennen ganz viele als Kapseln, Johanniskraut. Kann man eben auch als Tee trinken, weil das senkt das Stresshormon Cortisol. Und wenn man das dann macht, auch bitte 3 Wochen, mindestens 2 Wochen, 3 Tassen pro Tag, 1 Tasse Tee und die Sonne scheint aus dem Allerwertesten. Ich würde jetzt tatsächlich gern an dieser Stelle schon mal innehalten und allen Zuhörern die Möglichkeit geben, das erstmal sacken zu lassen. Es ist ein weites Feld, es ist das Wichtigste, finde ich. Und wir werden mindestens noch eine Folge, ich sage locker 2 Folgen darüber machen. Wir tasten uns an dieses große Thema langsam heran. Also heute die Nummer 1 genannt, zuckerfrei macht glücklich. Nachhaltig, langfristig, emotional stabil. Das habe ich gerade auch wieder zum Beispiel in den Zeiten der Shutdowns gemerkt. Ja, klar war ich auch Depri und dachte so, mein Gott, das ist ja furchtbar hier alles. Aber ich bin halt nicht komplett aus den Latschen gekippt. Ich habe auch schon tatsächlich in meinen Büchern darüber geschrieben, in meinem ersten Kochbuch, für immer zuckerfrei, meine Glücksrezepte. Da habe ich ja die Rezepte daraufhin abgestimmt, dass die dich glücklich machen. Und mein 2. Sachbuch, Happy Eating. Da dreht sich alles um emotionales Essen. Kannst du mal sehen. 240 Seiten nur über emotionales Essen. Also es ist ein weites Feld und deswegen möchte ich heute alle mit einer kleinen Hausaufgabe entlassen. Auch dich, Felix.
Jetzt bin ich gespannt.
Ja. Wann isst du emotional? Was isst du dann? Und warum? Mhm. Das klingt jetzt einfach, ist es aber nicht. Und das Schwierige an der Sache on top ist, wir beobachten nur, Punkt. Wir verurteilen nicht, also wir beurteilen nicht und wir verurteilen erst recht nicht. Wir beobachten es einfach nur. Und selbst wenn jetzt jemand zuhört und sagt, ich weiß ganz genau, ich bin total frustriert, weil mein Chef mich jeden Tag mobbt auf der Arbeit, ich werde heute Abend wieder dies oder das essen. Egal, alles, was du machst, hat ja immer seine Berechtigung und in dem Moment weiß man es und kann man es nicht besser, deswegen ist das alles nicht schlimm. Aber der erste Schritt zur Veränderung ist, sich bewusst werden, was mache ich hier eigentlich für einen Scheiß? Okay, das war jetzt wieder eine Bewertung, nein. Wir sagen einfach nur, was mache ich hier eigentlich? Warum mache ich es und wie mache ich es? Und das reicht. Das ist die Hausaufgabe. Einfach mal versuchen, das im Kopf zu behalten. Mehr nicht.
Okay.
Wirklich nicht, mehr nicht. Wir nehmen uns Zeit.
Okay.
Weil es wird sonst nicht funktionieren langfristig. Also dieses sich selbst verurteilen und streng sein, das funktioniert nicht, ja? Wenn du das nächste Mal mies gelaunt bist, Felix, an wen denkst du dann?
Anastasia.
Und was tust du dann?
Essen. Essen. Noch mehr Essen. Nein.
Nein, du wirst eine Tasse Tee trinken.
Ich trinke 3 Tassen Tee, habe ich doch gelernt.
Ah, Ach, du hast so recht, Felix, denn da geht noch was. Bis nächste Woche. Viel Spaß bei den Hausaufgaben. Bis dann. Tschüss und bye-bye.
Da geht noch was. Gesund alt werden. Mit Anastasia Tsomponidis. Jeden Donnerstag eine neue Folge.
Ein All Ears on You Original Podcast.